Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kulturpodcast. Mein Name ist Marc Lipuna und die heutige Folge ist nach langer Zeit mal wieder ein Berlin-Buchtipp. Morgen beginnen die internationalen Wochen gegen Rassismus und die sind ein guter Anlass, um ausgerechnet dieses Buch mal wieder aus dem Regal zu ziehen. Es ist das Kinderbuch Edo und Unku von Alex Wedding. Aufmerksame Kulturfritzen-Podcast-HörerInnen erinnern sich vielleicht, dass es vor einigen Wochen bereits eine Episode gab, in der ich Alex Wedding, die eigentlich Grete Weißkopf hieß, als Wegbereiterin der sozialistischen Kinder- und Jugendliteratur vorgestellt habe. Deshalb werde ich mich, was ihre Biografie angeht, hier sehr kurz fassen und nur die wichtigsten Eckdaten benennen, empfehle aber allen, gern noch einmal in die 33. Folge dieses Podcasts reinzuhören, um mehr über die Frau zu erfahren, die in der DDR eine der wichtigsten Stimmen der Kinder- und Jugendliteratur war. Der Roman Ed und Unku erschien 1931 im Malik Verlag. Die damals 25-jährige Autorin brachte das Buch jedoch nicht unter ihrem eigenen Namen heraus, sondern wählte ein Pseudonym, Alex Wedding. Zum einen verschleierte der ausgesuchte Name das Geschlecht der Autorin, zum anderen symbolisierte er die Zugewandtheit zum Proletariat, setzte er sich doch aus dem Berliner Arbeiterviertel Wedding und dem Alexanderplatz als wichtigem politischen Ort für sozialistische Agitation und Demonstrationen zusammen. Und so korrespondiert das Pseudonym auch mit dem Milieu, in dem Ede und Unku angesiedelt ist. Die beiden Titelfiguren sind ein 12-jähriger Arbeiterjunge und ein gleichaltriges Sinti-Mädchen. Alex Wedding verwendet zur Beschreibung Unkus und ihrer Familie den heute als stigmatisierend und rassistisch wahrgenommenen Begriff Zigeuner, den ich, mir der grundsätzlichen Problematik der Verwendung bewusst, in den kommenden ausgewählten Zitaten beibehalten habe. Zum einen, weil Alex Wedding das Wort als Erzählerin nie abwertend, sondern durchaus respektvoll meint. Vermutlich würde sie mittlerweile ganz selbstverständlich von Sinti reden. Zum anderen, weil der Begriff innerhalb der Handlung von Nebenfiguren durchaus als rassistische und verächtliche Herabsetzung benutzt wird, wie die Kennenlernszene von Ede und Unku, die auf einem Rummelplatz stattfindet, zeigt.
Ede bemerkte in der Nähe des Karussells ein kleines Mädchen, das vor Kälte zitterte. Die Kleine tat ihm furchtbar leid. »Geh doch nach Haus, wenn ich so friert«, rief er ihr zu. »Ich möchte schon, ich muss aber auf Schabatti warten.« Das Mädchen sprang, um sich zu erwärmen, abwechselnd von einem Bein aufs andere und schlug die Arme um sich, als wollte es sich selbst umarmen. Ede fand das sehr komisch. »Auf was musst du warten? Du willst mich doch nur durch den Kakao ziehen.« Er lachte leise. »Ach«, die Kleine unterbrach etwas ärgerlich ihre Turnübungen. »Ich muss auf Schabatti warten.« »Ist das nicht eine Zahnpaste oder so?« Ede machte ein dämliches Gesicht. »Bist du dumm?« schrie das kleine Mädchen und schlug sich auf ihre nussbraune Backe. »Zahnpaste? Du bist wohl nicht ganz richtig. Kennst du denn wirklich Schabatti nicht? Heute zum ersten Mal hier, was?« »Nee, das eigentlich nicht.« Ede fühlte sich gekränkt. Wenn er nicht so neugierig gewesen wäre, hätte er jetzt das fremde Mädchen einfach stehen lassen. »Also pass auf. Schabatti ist das gescheckte Pony im Hippodrom. Es gehört meiner Großmutter.« »Und dass du es ganz genau weißt, es ist das beste Pony und gehört der besten Großmutter von ganz Berlin.« »Na, na, na«, warf Ede neidisch ein, »meine Großmutter ist bestimmt die allerbeste auf der ganzen Welt. Die kann vielleicht Märchen erzählen, da kann ein Räuber noch das Gruseln lernen. Und wenn sie uns besucht, bringt sie immer was mit. Sie wohnt nämlich in Weidmannslust. Aber Pony hat sie keins.« »Ach ja, das Pony. Sag mal, ist Schabatti vielleicht das Pony mit dem roten Sattel?« »Und ist es denn wirklich eures?« »Natürlich gehört es uns. Wir verleihen es bloß. Turand führt es am Morgen immer ins Hippodrom und abends bringe ich es wieder nach Haus.« »Turand? Wer ist denn das schon wieder?« rief der erstaunte Ede. »Turand, das ist doch gar kein Name.« »Ach, Turand ist meine Mutter«, die Kleine kicherte. »Du, die ist patent. Nur Turand darf ich zu ihr nicht sagen. Da setzt es Backpfeifen. Sie sagt, sie ist für mich meine Mutter. Und keine Turand und kein gar nichts und damit Schluss. Aber sonst vertragen wir uns wunderbar.« »Na sowas«, rief Ede verwundert. »Übrigens, wenn ich zu meinem Vater Martin sagen wollte, danke für Backobst. Aber sag mal, wo schläft denn dann das Pony in der Nacht? Und kannst du auch reiten?« »Ob ich reiten kann? Ist das eine Frage? Klar, Mensch! Sogar ohne Sattel. Und das Pony schläft im Bett, auf einem himmelblauen Daunenkissen. Früher hat es einen Strohsack gehabt, aber den hat's aufgefressen.« »Nee, nee, ich mach bloß Quatsch. Im Stall steht's natürlich. Und die Lotte und die Erna auch. Das sind nämlich die Pferde von Nucki, meinem Onkel.« »Onkel Nucki, da lachen ja die Hühner«, rief Ede, den das sehr belustigte. »Na, die geht wohl auf Kinderfang aus, die Zigeunersche«, mischte sich ein dicker Junge ein, der bis zur Nase in einem Wollschal steckte. »Mensch, schau bloß ab, sonst machen die Zigeuner noch Hackepeter aus dir.« Ede sah den Jungen mit großen Augen an. »Hm? Was hast du da gesagt?« »Na, das kennt man doch«, rief der Junge und setzte eine wichtige Miene auf. »Das pfeifen doch die Spatzen von den Dächern, dass die Zigeuner Kinder stehlen und dann schlachten. Und dann gibt's Delikatesswürstchen und Hackepeter zu herabgesetzten Preisen.« Er feixte überlegen. »So ein gemeiner Lügner«, schrie das kleine Mädchen empört und wollte mit den Fäusten auf ihn losgehen. »Lass ihn«, Ede hielt sie zurück. Dann trat er ganz dicht an den Jungen heran. »Sag mal, warst du schon dabei, wie sie so ein Kind geschlachtet haben?«
»Oh Gott, behüte«,
rief der Junge und hob schützend seinen Arm vors Gesicht, denn er ahnte nichts Gutes. »Und hast du schon mal solche Würstchen oder Hackepeter gegessen?«, fragte Ede hartnäckig. »Nee«, machte der Junge und wurde erst recht unsicher. »Aber man weiß ja nie. Voriges Jahr zum Beispiel habe ich ein paar Würstchen mit Mostrich gegessen und dann ist mir so schlecht geworden. Vielleicht aber war es auch nur schlechtes Fleisch«, gestand er schnell und blinzelte vor Angst. Doch es war schon zu spät. »Hier hast du deine Delikatesswürstchen«, rief Ede wütend, und der Junge hatte eine kräftige Backpfeife sitzen. Das kleine Mädchen freute sich diebisch.
»Hole Nuss«, schimpfte es. »Hast wohl schon lange nicht mit verbundenem Kopf aus einem Krankenhausfenster geguckt.«
Ede machte eine drohende Gebärde. Der Junge zuckte ängstlich zusammen.
»Verdufte bloß, oller Mistkuten-Indianer!«
Das ließ er sich nicht zweimal sagen. Er machte sich eiligst aus dem Staub.
»Die hat gesessen«, meinte die Kleine sachverständig und sah Ede voll Bewunderung an. »Dem hast du vielleicht Beine gemacht. So ein frecher Hund.«
»Nicht der Rede wert«, brummte Ede stolz. Die Kleine gefiel ihm sehr. »Da, zieh an«, sagte er und hielt ihr seine Jacke hin, denn sie zitterte noch immer vor Kälte.
»Kommt bei Unku gar nicht in Frage«, rief das Mädchen und machte eine heftig abwehrende Gebärde. »Dass die Leute sagen, ich habe sie dir geklaut.«
»So, dann sind wir aber Schuss.« Ede tat sehr beleidigt und kehrte ihr den Rücken. Die Kleine war aber nicht auf den Mund gefallen.
»Bei mir Doppeladler«, rief sie verschmitzt und drehte sich auch um.
»Ach, was seid ihr Männer eigensinnig«, seufzte sie dann und griff nach der Jacke. Ede half ihr hinein. »Unku heißt du, hast du gesagt?« »Schöner Name. Wirklich schön. Unku.« »Ich heiß bloß Ede. Ede Sperling. Schüler.« Sie schüttelten sich ziemlich feierlich die Hände. Dann mummelte sich Unku ganz fest in Edes Jacke. »Wie im Backofen«, sagte sie und lachte spitzbübisch. Ihre geöffneten, geschwungenen Lippen ließen eine Reihe kräftiger weißer Zähne sehen. Sie holte einen zerbrochenen Kamm hervor und brachte ihr kurzes, blauschwarzes Haar in Ordnung. Mit den glatten Ponys, die die Stirn bedeckten, sah es aus wie eine schwarze, tief ins Gesicht gezogene, glänzende Seidenmütze. Ede sah ihr nachdenklich zu.
»Du, sag mal, du bist doch nicht wirklich eine Zigeunerin?«, fragte er ungläubig. »Was denn sonst?«
Unku hielt im Kämmen inne.
»Donnerwetter, da hat der Junge also recht gehabt?«
Ede wurde vor Schreck ganz blass und gleich darauf schoss ihm das Blut in den Kopf. Jetzt erst ging der kleinen Zigeunerin ein Licht auf. Ihre Lippen zogen sich schmerzlich zusammen. »Du glaubst also auch, dass wir Zigeuner Kinder schlachten?«, wirkte sie fassungslos hervor. Dann kamen ihr die Tränen.
»Nee, nee, das nicht gerade«, stotterte Ede.
»Aber mein Vater hat mir mal gesagt, dass die Zigeuner Kinder stehlen und dass sie auch sonst gern klauen.«
»Ach, was sollten wir denn mit den Kindern machen, wo wir doch selbst schon gerade genug sind? Und auch sonst klauen wir nicht. Wir klauen überhaupt nicht«, schluchzte Unku.
»Sei mir doch wieder gut«, bat Ede, dem jetzt beinahe auch die Tränen kamen. »Hör doch schon mit dem Weinen auf.«
Doch Unku weinte und weinte. Über ihre Hände, hinter denen sie ihr Gesicht versteckte, flossen kleine, schmutzige Tränenbäche.
»Sei wieder lustig. Mach dir nichts daraus«, bettelte Ede verzweifelt. »Ach, was einem die Großen für einen Quatsch erzählen. Und ich Kamel glaub's auch noch.«
Über Unkus Gesicht huschte ein versöhntes Lächeln.
Unku und Ede schließen Freundschaft und bestehen zusammen mit Edes Freund Maxe allerlei Abenteuer, in die auch sämtliche Familienmitglieder der drei involviert sind. Ich habe den Roman als Kind sehr gerne gelesen. Bis zum Mauerfall war Ede und Unku auch Pflichtlektüre im DDR-Schulbetrieb. Eine der kleinen Geschichten, die mir seit Kindheit im Kopf sind, ist diese. Max und Ede müssen Unku versetzen und schreiben ihr einen Brief.
Aber was machen wir bloß mit Unku? Die wartet doch auf uns.
Wir schreiben ihr einfach einen Brief, meinte Maxe und riss ein Blatt Papier aus seinem Notizblock. Einen Briefumschlag habe ich zufällig auch da.
Ede war einverstanden und er schrieb in seiner schönsten Schrift auf den Zettel. Liebe Unku, entschuldige, dass wir dich versetzt haben. Mein Freund Maxe muss dringend zur AEG. Darum komme ich lieber morgen. Um 11, da ist die Schule aus. Der Maxe kommt auch mit. Der ist Dufte. Ich weiß ein feines Geheimnis, das will ich dir dann verraten. Grüß auch die Großmutter schön und alle. Dein Ede.
Und Maxe schrieb dazu, froh und munter hängt sich drunter ein noch unbekannter Kunde, Max Klabunde.
Junge, Junge, aber was nützt uns der Brief ohne Briefmarke? Fragte Ede.
Und Geld habe ich auch keins.
Haben wir ja gar nicht nötig, erklärte Maxe dem verdutzten Ede. Dort, wo die Marke hingehört, spucke ich einfach drauf und fahre mit dem Daumen drüber. Dann glauben die bei der Post, die Marke ist bloß runtergefallen.
Knorke, sagte Ede hingerissen.
Auf den Schwindel kommt nicht einmal ein Meisterdetektiv.
Klar, rief Maxe grinsend.
Wer nichts hat, muss sparsam sein. Na, Wiedersehen.
Ich weiß noch, dass ich den Vorschlag, Post auf diese Weise preisgünstig zu verschicken, meinen Eltern unterbreitete. Ihre Antwort verschwindet jedoch im Dunkel der Erinnerung. Ja, auch als Erwachsener habe ich dann das Buch mit seinen 170 Seiten immer wieder gerne zur Hand genommen und ich vermute, dass es kein Buch gibt, das ich bislang öfter gelesen habe als dieses. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich selten Bücher mehr als ein- oder zweimal lese, aber 6 oder 7 Mal dürfte ich Ede und Unku schon gelesen haben. Nun ja, auf jeden Fall lässt es meiner Meinung nach mit seiner turbulenten Handlung und den teilweise herrlich schnoddrigen Dialogen selbst Erich Kästners Emil und die Detektive, das 2 Jahre davor erschienen ist, ein bisschen blass aussehen. Kästners Kinderbücher sind im Ganzen etwas zeitloser. Nun spiegeln auch sie im gewissen Sinne die Berliner Gegenwart zur Zeit ihres Erscheinens, aber Alex Wedding ist im Setting wesentlich politischer. Nun thematisiert zwar auch Kästner Kinderarbeit und Arbeitslosigkeit, die Kommunistin Alex Wedding erzählt aber auch vom Klassenkampf, von streikenden Arbeitern, von frustrierten arbeitslosen Vätern, tapferen Kommunisten, habgierigen Kapitalisten. Sie stellt sich auch ganz bewusst auf die Seite der Kommunisten, auf die Seite der Arbeiter. Ja, und sie macht auch die Bedrohung durch den aufkommenden Nationalsozialismus greifbar. Für politische Gegner, aber eben auch für als nicht deutsch klassifizierte Minderheiten. So verwundert es auch nicht, dass Ede und Unku zu jenen Büchern unliebsamer SchriftstellerInnen gehörte, die die Nazis im Mai 1933 auf dem Berliner Bebelplatz öffentlich verbrennen ließen. Und so verwundert es auch nicht, dass das Buch in der DDR den Stellenwert hatte, den es, auch nicht verwunderlich, nun nicht mehr hat. Im Gegenteil, das Buch ist nur noch antiquarisch erhältlich und die letzte gedruckte Ausgabe aus dem Verlag Bild und Heimat wird gerade für 5 Euro verramscht. 2015 hat Heike Makatsch allerdings das Hörbuch eingelesen, das nach wie vor lieferbar ist. Doch kommen wir noch einmal zurück zum Buch an sich. Die in den 1950er Jahren entstandene Neuauflage des Romans ergänzte Alex Wedding um ein persönliches Vorwort, das deutlich macht, dass Ede, Max und Unku reale Vorbilder haben.
Ist es wirklich schon Jahrzehnte her, dass ich Unku, das Zigeunermädchen, getroffen habe? Ja, es muss wohl so sein. Dem Kinde erscheint ein Jahr oft unendlich lang. Die Zeit des Erwachsenen hat schnelle Füße. Damals, es war im April 1929 und von euch war noch keiner geboren, sah ich Unku zum ersten Mal. Wir wohnten in Berlin, in Reinickendorf, und ich schlenderte, glücklich über das Frühlingswetter, durch die Gegend, bis ich zum Stadtrand kam. Da lag eine Laubenkolonie, die nach dem Winterschlaf wieder zum Leben erwachte. Da gab es hell sprießende Sträucher auf unbebautem Gelände, Schutthalden, einen Hang, dessen schüchternes Gras Ziegen rupften. Weiter als im Stadtinneren war hier der Himmel. Das Steinmeer der Großstadt lag im Rücken und man konnte träumen, während einem der Wind ins Gesicht blies, und den bunten Papierdrachen zusehen, die von kleinen Jungen in fröhlichem Spiel zu den goldenen Wolken hinaufgeschickt wurden. Als ich den Fuß des Hanges erreicht hatte, bemerkte ich ein paar Zigeunerwagen, die hier bislang nicht gewesen waren. Der größte von ihnen war frisch grün gestrichen und trug zwischen seinen Fenstern Verzierungen, Reitpeitschen und Hufeisen. Aus der Tür kam ein etwa 10-jähriges bloßfüßiges Mädchen geklettert. Die Kleine steckte in einem abgerissenen Kleid und wirkte doch elegant in ihrer Geschmeidigkeit. Auch das überaus bewegliche Gesichtchen nahm für sie ein. Ich konnte meinen Blick nicht abwenden von den großen spitzbübischen Augen unter der seidigen Ponyfrisur, von dem breiten, beschwingten Mund, der beim Lachen kräftige weiße Zähne sehen ließ. Auch ich schien ihr nicht zu missfallen. Mit diesem kleinen Zigeunermädchen schloss ich innige Freundschaft. Bald ging Unku, sehr zum Verdruss meiner spießigen Nachbarn, bei mir ein und aus. Und nicht allein Unku. Sie brachte auch ihre hübsche Mutter Turand und ihre Pfeife rauchende Großmutter mit. Und schließlich gehörten Schäfchen, Feini, Kaula und Bayasa und wie Unkus Vettern und Basen alle hießen, zu meinen täglichen Gästen. Sie kamen gern in das Haus mit den vielen Treppen bis in meine Wohnung unter dem Dach, wo der Kaffee dampfte und duftete und sogar ein Badezimmer mit richtigem warmem Wasser war. Eine wahre Reinlichkeitswut hatte sie erfasst. Sogar die Wanne wurde immer mitgeschrubbt. Sauber und manierlich sahen sie alle aus. Und ich wiederum nahm mehr und mehr das Aussehen einer Zigeunerin an.
»Sie sind wohl eine Zigeunersche?«
fragte mich denn auch recht tückisch eines Tages die Frau im Tabakladen an der Ecke. »Ja, das bin ich«, gab ich stolz zur Antwort, denn ich hatte in meinen Zigeunerfreunden interessante, liebenswerte Menschen kennengelernt, die das schwere Leben von Nomaden führen mussten. Sie waren in unserer Heimat Fremde, denen man mit Vorurteilen und Verachtung begegnete und die dies mit Misstrauen, ja Hass vergalten. Besonders hassten sie Polizei und Behörden, die ihnen ständig nachstellten, sie kein Gewerbe ausüben, sie nirgends Fuß fassen lassen wollten. Ich fürchte, meine Zigeunerfreunde sind nicht mehr am Leben. Die Hitler-Barbaren haben Juden und Zigeuner verjagt, vergast und erschossen, als wären sie keine Menschen, ja nicht einmal Vieh. Und doch habe ich, aller Vernunft zum Trotze, die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit Ede und Unku noch immer nicht ganz aufgegeben. Oft eile ich hinter Fremden her, deren Bewegungen, Haltung, Haar oder Stimme mich an sie erinnern. Aber dann sind sie es nicht. Eine lange Zeit ist seit damals vergangen. Eine Zeit, die auf schnellen Füßen lief und aus Kindern Erwachsene machte.
Über Unkus Schicksal und das ihrer Familie sollte Alex Wedding bis zu ihrem Tod 1966 im Ungewissen bleiben. In einem 1975 erschienenen Sammelband zum 70. Geburtstag der Autorin schildert der Menschenrechtsaktivist Reimer Gilsenbach, der sich in der DDR um die Anerkennung der Sinti und Roma als Verfolgte des Nationalsozialismus bemühte, das weitere Schicksal von Unku, die mit bürgerlichem Namen Erna Lauenburger hieß. Mitte der 1930er Jahre wurde die Familie zum Umzug ins sogenannte Zigeunerlager Magdeburg-Holzweg genötigt. Erna Lauenburger heiratete jung, das erste Kind kam im Sommer 1938 zur Welt. Ihr Mann sollte die Tochter nie kennenlernen. Er wurde kurz vor der Geburt ins KZ Buchenwald deportiert und 1942 nach einer Fleckfieberversuchsreihe getötet. Im selben Jahr brachte Erna Lauenburger eine zweite Tochter zur Welt. Der Name des Vaters ist nicht bekannt. 1943 wurde sie mit ihren beiden Töchtern und weiteren Familienmitgliedern ins sogenannte Zigeunerfamilienlager Auschwitz deportiert, wo sie im Frühjahr 1944 ermordet wurde. Das genaue Todesdatum ist nicht bekannt. Von der gesamten Familie kehrte nur Unkus Cousine Kaula, die auch in Ede und Unku Erwähnung findet, aus dem Konzentrationslager zurück. Kaula ist die Großmutter des Musikers Janko Lauenberger, der 2018 in Zusammenarbeit mit Juliane von Wedemeyer Ede und Unku – Die wahre Geschichte, das Schicksal einer Sinti-Familie von der Weimarer Republik bis heute veröffentlicht hat, die das schreckliche Schicksal der lebenslustigen Romanheldin dokumentiert. Ein Schicksal, das Alex Wedding nur hat erahnen können. Immerhin wusste sie um das Überleben von Ede und Max, zumindest schreibt sie das in ihrem Vorwort zur Nachkriegsauflage. Nur wenige Wochen zuvor soll Ede ihr einen Besuch abgestattet haben, ein, so Wedding, prachtvoller Mensch mit bärtigem Männergesicht, in dem sie immer noch Spuren von Edes Kindergesicht deutlich erkannt habe. Als Soldat soll er zu den Russen übergelaufen sein, von dort seine Frau mitgebracht und zwei Kinder in die Welt gesetzt haben. Und Maxe soll in West-Berlin bei der AEG zusammen mit seinem Vater für den Frieden gekämpft haben. Inwiefern Alex Weddings Fortlauf der Geschichte der Wahrheit entspricht, muss hier unbeantwortet bleiben. Das war sie, die 46. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts mit einer kurzen Berlin-Buchempfehlung. Ja, ich hoffe, dass die eine oder der andere Lust bekommen hat auf das Buch, das für mich immer zu den Kinderbuchklassikern zählen wird, auch wenn es heute in keinem Kanon mehr auftaucht. Ganz aus dem Berliner Gedächtnis gestrichen sind der Roman und die Autorin immerhin nicht. Seit 2009 trägt eine 140 Meter lange Straße unweit des Alexanderplatzes den Namen Alex Weddings. Und am 27. Januar 2011, also vor 10 Jahren, wurde anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ein Weg in Friedrichshain als Ede- und Unku-Weg benannt. Wer mehr erfahren möchte, dem sei das schon erwähnte Buch »Die wahre Geschichte von Ede und Unku« wärmstens empfohlen. Den Literaturhinweis vermerke ich in den Shownotes zur Folge. Mein besonderer Dank geht heute an Jenny Kittmann, die wiederholt für diesen Podcast als Sprecherin zur Verfügung stand. Und wie oft tat sie das sehr kurzfristig, weil ich mich bei den thematischen Episoden, also denen ohne Interviewgast, in der Regel nicht so früh in die Planung stürze und nach hinten raus immer totalen Stress bekomme, nach der Recherche noch alles rechtzeitig zusammenzustellen und rumzuschicken. Und so geht mein zweites dickes Dankeschön an Gerd Wilfing ins Geburtsland der Autorin, wenn auch nicht in ihre Geburtsstadt. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich fürs Zuhören. Doch damit ist heute noch nicht Schluss. Ich habe Gerd gebeten, noch einen weiteren Auszug aus Ede und Unku zu lesen, damit wir allesamt möglichst gut gelaunt in die neue Woche starten. Viel Spaß!
»Nun brat mir aber einer einen Storch und die Beine recht knusprig«, schrie Unku, platt vor Staunen, als Ede mit seinem schönen Fahrrad angefahren kam. Ede glänzte vor Aufregung und sprang wie ein Zirkuskünstler vom Rad. »Setz dich auf die Stange!« Ede hielt seiner Gefährtin galant das Rad hin. Unku beschnupperte die feine Maschine. »Das ist ja piekfein, damit musst du dich knipsen lassen.« »Einfach klasse. Na, mach mal Trampeltier, Ede.« Ede hielt den Lenker fest. Unku setzte sich auf die Rahmenstange und los ging's zur Spedition. »Moment mal, halt bitte das Rad fest«, sagte Ede und blähte vor Stolz die Nasenlöcher. »Ich hole schnell meine Zeitungen und bin gleich wieder da.« »Gut«, sagte Unku und nahm neben Edes Nickelrad eine möglichst vornehme Haltung ein, damit jeder sehen konnte, dass sie wirklich dazugehörte. Ede wurde von den Zeitungsboten wie ein alter Bekannter begrüßt. »Mahlzeit«, rief Ede. »Habt ihr schon mein neues Rad gesehen? Draußen steht's.« Das kleine Publikum fand es einstimmig einfach Knorke. People sagte sachkundig »Brennerbohr« und flüsterte dann etwas von einem Fräulein Braut oder so. Und alle waren natürlich voller Hochachtung. »Die Zeitung kommt«, brüllten die Botenjungen und trampelten voller Ungeduld. Das große gelbe Zeitungsauto war eben ratternd vor der Spedition angebraust. Zu einem Gespräch war keine Zeit mehr. Ein junger Mann brachte die Zeitungsstöße herein, immer zwei auf einmal. Die Jungens halfen mit. »Jetzt komm ich ran, Heinrich. Mach keinen Quatsch.« »Ruhe, Ruhe, nur nicht so stürmisch«, redete Heinrich auf die Horde zappliger Jungen ein und zählte flink ganze Berge Zeitungen ab. »Na, die Unku wird nicht schlecht schimpfen, wenn ich sie so lange warten lasse«, ging es Ede durch den Kopf. Er boxte sich mit den Ellenbogen ganz nach vorne. »Heinrich, jetzt komm ich endlich dran.« »Ede, 89 Zeitungsabonnenten hast du und hier noch eine Probenummer für dich. 90 im Ganzen. Mach mal Packesel.« Ede zählte nach, sagte »Danke« und stampfte hinaus. »Bist du ein Gemütsmensch«, krakelte Unku. »Mich so lange warten zu lassen. Jetzt mach aber fix, hopp.« Ede hängte sich die Tasche mit den Zeitungen um die Schulter, wie es sich für einen Zeitungsboten gehört, und radelte drauf los. »Auf dem Rad fährt sich's fast noch schöner als im Wagen«, lobte Unku. »Was? Ihr fahrt mit dem Wagen spazieren? Und ich hab gedacht, er steht immer auf einem Hof.« »Nee«, sagte Unku und läutete erschreckt mit der Fahrradklingel, denn ein großer Autobus bog knapp vor ihnen um die Ecke. »Verdammt, es regnet ja«, bemerkte Ede erst jetzt. Sie waren beide schon patschnass. »Mädchen und die Zeitungen!« Am liebsten hätte er sein Jackett ausgezogen und um die Zeitungstasche gewickelt, aber das ließ Unku nicht zu. »Dass du dir noch den Schnupfen holst!« Ede holte aus seiner Maschine das größte Tempo heraus, bis er dicht hinter dem Autobus war. Ein Griff und er hielt sich hinten fest. »Euch möchte ich's aber nicht raten, ihr Jungen und Mädchen, denn das kann sehr gefährlich werden.« »Nicht doch, nicht doch«, warnte das Zigeunermädchen. »Wenn dir der Autobus bei dem Regen aus der nassen Pfote glitscht, liegen wir beide mindestens auf der Nase.« »Keine Bange.« »Halt, hier links sind die Lauben, lass los«, schrie Unku. Da ließ er den Autobus los und Unku atmete auf. Ede schwenkte in einen Feldweg ein. Steine, Scherben, Draht, Asche und Schutthaufen lagen herum und er musste sehr vorsichtig fahren. »Laubenkolonie zur fidelen Armut« stand auf einem Schild. »Ja, hier ist's richtig.« Da waren kleine, umzäunte Stückchen Erde mit kleinen Häuschen darauf. Blumen blühten hier, Gemüse wuchs und Menschen und Ziegen und Hunde und Hühner tummelten sich darauf herum. Das waren die Lauben und eine glich der anderen. Sie waren alle nummeriert und das war Edes Glück, sonst hätte er sie sicher alle miteinander verwechselt. Ede fuhr ganz langsam, hielt sich mit einer Hand am Lenker fest und zog mit den Zähnen seine Handschuhe von den Fingern. »Mächtig kalt ist's, aber die Zeitungen kann man mit Handschuhen nicht zusammenlegen. dann bin ich ja überflüssig«, zeterte Unku. »Steck schnell deine Flossen wieder in die Futterale. Das mit den Zeitungen mache ich schon.« »Dass die Frauen immer recht behalten müssen«, jammerte Ede wie sein Vater und zog die Handschuhe wieder an. »Halt, halt, da ist ja mein erster Kunde.« Ede bremste und stieg ab. Unku hielt das Rad, während er die Zeitung in den Briefkasten schob. »Hio!« Weiter ging's. Als sich die Laube des nächsten Abonnenten näherte, hatte Unku einen Einfall. »Brauchst gar nicht zu halten und auch nicht abzusteigen, Ede. Ich mach einfach Schleuderhonig.« Ede sah gespannt zu, als Unku während des Fahrens die Zeitung in den nächsten Briefkasten buxierte. Das war eine Kunst, die viel Zeit ersparte. »Reinspucken könnte ich schon im Vorbeiflitzen«, meinte Ede abschätzend. »Aber Zeitungen in den Briefkasten werfen?« Sie schlossen vor jedem Briefkasten eine Wette ab, ob es auch gelingen werde. Und Unku gewann immer. Nur ein einziges Mal flog die Zeitung anstatt in den Briefkasten über den Zaun auf ein Mistbeet.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.